Und wir lesen aus dem Jesaja aus Kapitel 66 von Anfang an.
Ja, und ich lese aus der Hoffnung für alle. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Und da wollt ihr mir ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Ich habe das alles doch geschaffen. Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Dennoch achte ich auf die Menschen, die in Not sind. Ja, ich kümmere mich um die Verzweifelten und um alle, die voll Ehrfurcht auf meine Worte hören. Aber die Opfer von Menschen, die eigene Wege gehen, verabscheue ich. Sie schlachten ein Rind für mich, aber zugleich opfern sie ihren Göttern auch Menschen. Sie bringen mir ein Schaf dar, aber heimlich opfern sie auch Hunde. Mir setzen sie ein Speiseopfer vor und zugleich gießen sie Schweineblut als Trankopfer aus. Sie verbrennen Weihrauch für mich und preisen auch ihre Götzen. Sie haben ihre Wahl getroffen, ihnen gefällt alles, was ich hasse. So habe auch ich für sie gewählt. Ich lasse Unheil über sie hereinbrechen. All das, wovor ihnen graut, soll sie nun treffen. Denn als ich sie rief, hat mir keiner geantwortet. Ich habe mit ihnen geredet, doch niemand hat mir zugehört. Lieber haben sie getan, was ich hasse, und sich für das entschieden, was ich verabscheue. Freut euch mit Jerusalem. Hört nun, was der Herr euch sagt, die ihr voll Ehrfurcht auf seine Worte achtet. Die Menschen eures eigenen Volkes hassen euch und stoßen euch aus, weil ihr zu mir haltet. Ständig spotten sie, soll der Herr doch seine Macht zeigen und euch helfen, damit wir euch endlich einmal fröhlich sehen. Doch es kommt die Zeit, da werden diese Spötter in Schimpf und Schande dastehen. Hört ihr den Lärm in der Stadt? Er kommt vom Tempel her. Ich, der Herr, halte Gericht. Mein Vergeltungsschlag trifft alle meine Feinde. Kann eine Frau ein Kind gebären, noch ehe die Wehen über sie kommen? Wer hat so etwas schon gesehen oder davon gehört? Kann ein ganzes Land an einem einzigen Tag zur Welt kommen? Wird ein Volk in einem Augenblick geboren? Ja, Zion wird es so ergehen. Kaum spürt sie die ersten Wehen, schon sind ihre Kinder da. Warum sollte ich diese Geburt erst einleiten und dann im letzten Moment doch verhindern? Meint ihr, ich verschließe den Mutterleib, damit das Kind nicht zur Welt kommt? Ich, euer Gott? Freut euch mit Jerusalem, jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. Lasst euch von ihr trösten, wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt, genießt die Pracht dieser Stadt, denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Arm trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalem lässt euch den Kummer vergessen.
Jesus, wir hören auf dein Wort, wir möchten offene Ohren haben, möchten uns ansprechen lassen von dir. Sprich du tief in unser Herz hinein und verändere uns auch durch das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Lass uns gestärkt heute Morgen hier rausgehen, durch das, was du uns zusprichst. Amen. Vielleicht ein etwas seltsamer Text, um das Jahr mit anzufangen. Da steckt ja ganz viel drin, mit Gericht, mit Verurteilung von irgendwelchen Opferprozeduren, mit der Stadt Jerusalem. Ein Text, der trotzdem heute Morgen hierher gehört, weil die Jahreslosung, die über diesem Jahr steht, aus diesem Text kommt. Wer sie schon gehört hat, der hat sie vielleicht hier drin wiedererkannt, aus dem 12. Vers. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Das ist ein tröstlicher Vers, ein stärkender Vers, ein mutmachender Vers. Das ist ja auch irgendwie der Anspruch an eine Jahreslosung. Aber wer sich ansprechen lassen möchte von Gott, von dem, was er sagt, auch in diesem Vers, der muss natürlich dann auch ehrlicherweise schauen, wo dieses Wort herkommt. Das ist ein halber Vers. Der gehört mit in einen Zusammenhang hinein. Und deswegen gehört schon an den Anfang dieses Jahres, dass man sich mit diesem Zusammenhang beschäftigt. Und sagt, was sagt denn Gott da eigentlich? Und was möchte er dann auch mir sagen an dieser Stelle? Und interessanterweise, gerade mit diesem bunten Kapitel hier am Ende vom Jesaja, landet man dann ganz schnell in drei verschiedenen Zusammenhängen, die es da zu beachten gibt. Der eine ist ganz einfach so dieses Historische aus der Zeit des Jesaja. Und mit dem haben wir uns ja im Advent auch schon ein Stück weit beschäftigt, als wir immer wieder aus Jesaja 9 diese Ankündigung gelesen haben, dass ein Kind geboren ist und ein Sohn uns geschenkt. Und ich habe euch erzählt, in welche Zeit das hineinfällt, in eine Zeit des Kriegs, in eine Zeit der Bedrohung, in eine Zeit, wo sich die Frage stellt, wird das Volk seine Hoffnung auf Gott richten oder wird es seine Hoffnung auf irgendwelche politischen Verbündeten richten? Die traurige Wahrheit und das Ende der Geschichte ist, dass die Menschen wieder einmal mehr eben ihr Vertrauen doch auf andere Dinge gerichtet haben. Dass Gott letztlich doch nicht der einzig Wichtige war. Und das ist so eine Dauergeschichte, so quer durch das Alte Testament hindurch. Da können wir zurückgucken und sagen, na, waren die blöd, na, sie hätten sich halt mehr an Gott halten sollen. Es ist eigentlich eine Dauergeschichte, quer durch die Menschheitsgeschichte durch. Aber im Jesaja kommt es natürlich wieder zurück, dass dieses Volk, das Gott sich erwählt hat, nicht immer den Ansprüchen dieser Erwählung wirklich gerecht wird. Dass sie den Bund von ihrer Seite nicht immer unbedingt einhalten. Und dass Gott Propheten schickt und sagt, hey, Moment mal, wir hatten was anderes ausgemacht. So geht's nicht weiter. Und Jesaja spricht hinein in die Zeit, wo es auf ein tragisches Ende zusteuert, nämlich die auf die Tatsache, dass das Volk das Land verlassen werden wird, das Gott ihnen gegeben hat. Dass sie in Gefangenschaft geführt wurden, dass sie erobert werden und alles, dass das Gericht Gottes kommt. Da hat Jesaja ganz viel Tragisches drüber zu sagen und dazu ist es dann letzten Endes auch gekommen und 70 Jahre lang waren sie in Gefangenschaft und verbannt und durften nicht die Fülle und den Segen erleben, den Gott ihnen eigentlich versprochen hatte. Und dann, ganz interessant, dann geht es fast wie so ein Bruch in diesem Buch, in diesem Jesaja-Buch. Wenn man es anschaut, es hat 66 Kapitel, das hier war das letzte. Und die ersten 39 Kapitel, da geht es um diese Gerichtsgeschichten. Und plötzlich im Kapitel 40 fängt was Neues an. Denn da spricht Gott schon 100 Jahre vorher, bevor das dann tatsächlich passiert, spricht Gott schon tröstende Worte zu seinem Volk, das all dieses Gericht erleben wird, das eines Tages in Gefangenschaft sein wird, weit weg von zu Hause, denen es schlecht gehen wird, ja, weil sie eben nicht nach Gott gefragt haben. Jesaja 40 fängt an, tröstet, tröstet mein Volk. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu, sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Schuld ist abgebüßt, ihr habt vom Herrn die volle Strafe für euer Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Und das ist erst der Anfang, denn diese Kapitel 40 bis 66, die schlagen ein neues Kapitel auf in diesem Buch. Die reden darüber, dass Gott nicht nur straft und Gericht schickt, sondern dass Gott auch wiederherstellt und wieder aufrichtet und wieder tröstet und wieder neu macht. Da hinein gehört unsere Jahreslosung, da hinein gehört dieser Vers. Das ist die eine Sache, die es zu verstehen und zu beachten gibt, wenn man über diesen Vers nachdenken muss. Aber das reicht nicht, denn allein schon in diesem zweiten Jesaja-Teil, ab 40, Vers 40, da muss man nur einen Vers weiterlesen, um schon festzustellen, offensichtlich geht das, was Jesaja hier sagt, über dieses Historische hinaus. In Jesaja 40, Vers 3 heißt es dann nämlich, also direkt nach diesem Tröstet, tröstet mein Volk, hört! Jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott, füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Wenn man über diese Verse nachdenkt, dann stellt man schnell fest, also da redet Jesaja nicht über die Tatsache, dass die eines Tages aus der Gefangenschaft in Babylon zurückkommen. Da passiert schon mehr. Das reicht nicht aus, diese Geschichte von damals, dass nach 70 Jahren Gefangenschaft das Volk zurückkam, um zu erklären, was Jesaja hier sagt. Und tatsächlich, wer dann ins Neue Testament blättert und zum Beispiel mal das Markus-Evangelium aufschlägt, der hört am Anfang des Markus-Evangeliums folgende Worte. In diesem Buch, schreibt Markus, ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Es begann, wie es im Buch des Propheten Jesaja angekündigt wurde. In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr herkommt, ebnet ihm die Straßen. Jesaja 40, Vers 3, zitiert Markus hier und dann redet er über Johannes, den Täufer, der kommt und der ankündigt, jetzt kommt der Gesalbte Gottes, jetzt kommt Jesus. Der wird uns dann begegnen im Markus-Evangelium. Und das Erste, was Markus uns mit auf dem Weg gibt in seinem Evangelium, ist, hier passiert, hier erfüllt sich, was Jesaja damals vorhergesagt hat. Also auch das spielt mit rein in das Verständnis unserer Jahreslosung. Und wer diese letzten Kapitel des Jesaja-Buchs liest, 40 bis 66, der entdeckt das immer wieder in diesem Tröste, tröste mein Volk. Der entdeckt dort die sogenannten Gottesknechtlieder von dem gesalbten Gottes, mit dem Gott einen Plan hat. Und er wird feststellen, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt in dem, was Jesaja über diesen gesalbten Gottes sagt, die passen direkt und in erster Linie auf sein erwähltes Volk Israel. Und dann gibt's immer wieder so welche, wo du ahnst, da geht's irgendwie drüber hinaus. Das größte und bekannteste davon vielleicht Jesaja 53. Von dem, der für unsere Sünden geschlagen wurde und unsere Strafe getragen hat. Und den wir für den hielten, der von Gott verworfen wurde. Aber der alles für uns getragen hat. Und das sehen wir im Neuen Testament immer wieder, wie das auf Jesus und das Kreuz gelesen wird. Oder Jesaja 61. Da heißt es über diesen Gottesknecht, den Gott schicken wird, um sein Volk zu trösten. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden. Ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Und wenn du dann ins Neue Testament gehst und du schlägst Lukas Kapitel 4 auf, wo Jesus seinen Dienst beginnt, da geht er in seine Heimatstadt nach Nazareth, in die Synagoge, in den ganz normalen Gottesdienst und er bekommt das Wort und er schlägt diesen Text auf und liest diesen Text und er sagt, heute hat sich dieses Wort vor euren Augen erfüllt. Also wir schauen schon drüber raus, auch über dieses, was zu Jesajas Zeiten, zu Zeiten des Alten Testaments besagt. Und wir bekommen eine Ahnung, dass unsere Jahreslosung auch was damit zu tun hat, was mit dem, was passiert, als Gott seinen Sohn Jesus schickt. Aber wer aufmerksam zugehört hat vorher, der stellt fest, dass auch das nicht ausreicht. Denn hier spricht Jesaja, er spricht von Jerusalem, das neu gemacht wird. Er spricht von dem, was kommt, von der Zukunft mit Frieden, die Gott selber schenkt. Und wenn du es dann schaust, wie das Volk Israel wieder zurückkommt in ihre Hauptstadt Jerusalem, die in Ruinen liegt, wie das dann zu Zeiten von einem Nehemia neu aufgebaut wird und so, dann sehen wir was von dieser Freude. Aber wer den Jesaja 66 aufmerksam liest, der merkt, dass auch das nicht ausreicht. All das ist damals noch nicht so in dieser Fülle passiert. Der bekommt eine Ahnung davon, dass hier noch was anderes mitschwingt. Dass ja Gott eines Tages ein neues Jerusalem schaffen wird. Und dann sind wir in der Offenbarung. Da sind wir eigentlich bei der Predigt, die ich letzten Sonntag gehalten hätte, wenn ich nicht krank gewesen wäre. Ich habe gehört, ihr habt eine ganz tolle Predigt von meiner Frau gehabt. Und wenn ihr dadurch gesegnet wurde, ist es gut. Und ich hole die Predigt noch irgendwann nach. Aber ich lese zumindest aus der Offenbarung 21. Da schreibt Johannes, ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und dann beschreibt er in einem ganzen langen Kapitel dieses wunderbare neue Jerusalem und diese wunderbare neue Welt, die Gott bereit hat für die Menschen, denen er Frieden schenken möchte. Und da wissen wir schauen in die Zukunft, diese herrliche Zukunft, Happy End haben wir das ja genannt in unserer Reihe letztes Jahr. Dieses unendliche Ende der Geschichte Gottes, das gehört auch noch mit rein, wenn man diese Jahreslosung verstehen möchte. Mitten in diesen drei Ebenen, die sich da irgendwo überschneiden, da redet Gott hinein und sagt, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Und wenn ich das, wenn ich mal diesen Rahmen habe, dann kann ich fragen, okay, was sagt Gott denn jetzt hier? Was sagt er denn auch mir hier? Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Da bleibt zunächst mal einfach die Feststellung, Gott will mich trösten. Das heißt, ich bin ihm nicht egal. Das heißt, er sieht das, dass ich Trost brauche, dass es mir nicht immer gut geht. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich gehe ja nicht immer Friede, Freude, strahlend durchs Leben, immer alles wunderbar auf den höchsten Höhen schwebend. Glücklicherweise darf ich die auch zwischendurch erleben. Da freue ich mich über solche Höhepunkte, wo nichts bleibt als Freude. Aber es gibt auch die Täler dazwischen. Es gibt auch die dunklen Momente. Es gibt auch das, wo es schwierig ist. Das kann ich nicht ausklammern, nicht wegreden, nicht einfach so tun, als, naja, mit Jesus ist schon immer alles in Ordnung. Ja, das hat auch Jesus selber nicht so gesehen. Und mitten da rein spricht Gott mich an und sagt, ich will dich trösten. Du bist mir nicht egal. Vielleicht fühlst du dich ja manchmal so. So allein und verlassen. Vielleicht wünschst du dir manchmal so sehr diesen Trost und sagst, wer denkt eigentlich an mich? Die Sklaven in den USA haben ja viele Spirituals, viele geistliche Lieder geschrieben, so ein Stück weit auch als Trost, wo sie den Trost aus dem Glauben bezogen haben in ihrer schrecklichen Situation, in der Situation, wo Menschen gehandelt und verkauft wurden, zum Teil auch Kinder von ihren Müttern weggerissen und getrennt verkauft, wo schreckliches Leiden war. Und ein altes Lied aus dieser Zeit, das heißt, Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind, ganz weit weg von zu Hause. Übrigens ganz spannend noch, wenn, ich weiß nicht, wer von euch dieses Lied tatsächlich kennt. Dieses Lied war 1968 beim ersten Woodstock Festival, war das erste Lied, das gesungen wurde und vielleicht ein Stück weit so auch so eine Sehnsucht von der ganzen Generation wiedergibt oder so dieses Gefühl. Wir fühlen uns allein und verlassen und uns fehlt was. Wir fühlen uns wie mutterlose Kinder hier. Wie sehr würden wir uns freuen, wenn da jetzt die Mutter wäre, um uns zu trösten. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so. Und da spricht Gott heute Morgen hinein, spricht Gott in diesem Jahr hinein, ich will dich trösten, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. 1563 wurde in Heidelberg auf Initiative von Kurfürst Friedrich III. Eines der bedeutendsten reformatorischen Bekenntnisse geschrieben, der Heidelberger Katechismus, mit dem man Menschen beigebracht hat, was das Zentrale des christlichen Glaubens ist. Ein ganz berühmtes Dokument, so eines der großen Dokumente der Reformationszeit, das so wie in Katechismen üblich in Frage-Antwort-Stil alles Wichtige über den Glauben sagt. Manche von euch kennen das noch, die mussten mal bei der Konfirmation so Sachen auswendig lernen, aus Luthers Katechismus, ne? Wo immer eine Frage gestellt wird und dann die Antwort kommt, die erklärt, was unser Glaube dazu sagt. Die erste Frage, die der Heidelberger Katechismus stellt, also das, was die damals dachten, ist das Wichtigste, was man gleich mal am Anfang fragen muss, ist folgende. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist mal eine spannende Frage, oder? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort lautet folgendermaßen, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist doch mal ein Trost, oder? Das zu wissen. Gott will mich trösten. Gott hat Interesse an mir. Und in Jesus Christus hat er die Grundlage dafür gelegt, dass mir Trost geschehen kann. Das ist mein Trost. Daran halte ich mich fest. Gott will mich trösten. Aber dann geht die Sache ja weiter. Wie tröstet denn Gott? Das ist sowieso immer so eine Frage, wie tröstet man eigentlich? Das ist manchmal ganz schön schwierig, wenn man Menschen begegnet, die völlig trostlos sind. Menschen, die völlig verzweifelt sind. Und am Ende, manchmal fragt man sich, was kann man denn da jetzt überhaupt sagen? Eine der erfolgreichsten Fernsehserien unserer Zeit, manche kennen die vielleicht von der Jüngeren vor allem, heißt The Big Bang Theory. Schon mal irgendwann gesehen? Ja? Eine der Hauptfiguren da drin ist Dr. Sheldon Cooper, ein absolut genialer Wissenschaftler, also der dem auf einem Einstein-mäßigen Niveau unterwegs ist, der alles physikalisch durchdenken kann, aber dafür mit Gefühlen und solchen Geschichten gar nichts anfangen kann. Da hat er irgendwie keinen Zugang dazu, was ganz schön schwierig ist, denn er hat nämlich ein paar Freunde und die, wie es halt so ist, die leben nicht nur gute Zeiten, sondern manchmal auch schwierige. Und da kommt dann die Situation, wo er dann seine Freunde eigentlich trösten müsste, das fällt ihm meistens gar nicht auf. Das muss man ihm extra sagen, dass das jetzt angebracht wäre an dieser Stelle. Und nach langem Überlegen fällt ihm dann meistens noch ungefähr dieser Satz ein. Na, alles wird bestimmt wieder gut. Das ist nicht besonders viel, oder? Hier kommt Gott und tröstet und Gott sagt, ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet. Und schon das Wort trösten, das hier verwendet wird, das heißt im Hebräischen im ersten Sinn eigentlich atmen. Stark atmen, tief Luft holen. Das ist vielleicht das, was eigentlich der tut, der getröstet werden muss. So Sorgen belastet mal ganz tief durchschnaufen. Und das Bild, das in diesem Wort drinsteckt, ist jemand, der mir ganz nahe kommt, so nahe kommt, dass ich seinen Atem hören kann, dass ich seinen Atem spüren kann und der in meiner sorgenbelasteten Lage, wo ich so schwer atmen muss, der so schwer mit mir atmet, der sich eins macht mit mir, dem meine Sorge genauso auf der Seele drückt, wie mir. Erst im übertragenen Wortsinn wird dann Mitgefühl draus. Auch das deutsche Wort Trost, das wir haben, kommt im Deutschen ursprünglich von dem Wort Treu. Das wiederum, und das ist ganz interessant, aus der germanischen Sprache von dem Wort Eiche kommt und sagen will, dass hier jemand treu zu mir steht, so fest wie eine Eiche, unerschütterlich. Ich will dich trösten, sagt Gott. Und dann hängt er dieses Bild dran von der Mutter, ein Bild, das uns allen geläufig ist. Ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet. Wie tröstet eine Mutter? Gestern kam die Pia wieder und sie war beleidigt. Gut, die Mama war in dem Moment nicht da, da muss ich die Rolle übernehmen. Und es gab einen Grund, warum sie beleidigt war, denn ihre große Schwester hat was weggeräumt, mit dem sie eigentlich spielen wollte. Und da konnte ich auch dran nichts ändern in diesem Moment. Da wollte ich auch eigentlich gar nichts dran ändern, weil es war richtig, dass das aufgeräumt war. Aber Pia war da und sie hat so richtig ihr ganzes Entsetzen über diese Situation rausgeplärrt. Was macht man da eigentlich? Ich habe sie auf meinen Schoß gesetzt, habe sie ganz fest in meinen Arm genommen, hab sie gedrückt, habe gesagt, dass ich sie lieb hab. Weißt du, das alles hat an der Situation gar nichts geändert. Die Spielsachen, mit denen sie eigentlich gern weitergespielt hat, die waren immer noch weg. Die große Schwester hat die immer noch weggeräumt gehabt. Die hat sich auch nicht entschuldigt oder so. Es war ja richtig, was sie getan hat an dieser Sache. An der eigentlichen Sache hat sich nichts geändert. Ich hatte auch keine tollen Argumente, um Pia jetzt zu erklären, warum das jetzt alles richtig ist und alles. Und trotzdem hat sie aufgehört zu weinen. Weil es darauf nämlich gar nicht ankam, auf eine tolle Erklärung und auf gutes Zureden oder auf eine grundlegende Änderung der Situation. Es kam darauf an, dass da jemand da war, der ganz nahe war, der einen in den Arm nimmt, der vielleicht ein Stück weit mitleidet, der mitfühlt. Und es erinnert zurück an die Mutter, die das Kind in den Arm nimmt. Einer der bekanntesten Psychologen unserer Zeit, Erik Erikson, spricht vom Urvertrauen, das sich ausbildet zwischen kleinen Kindern und der Mutter, der sie so nahe sind. Manchmal sehnt man sich vielleicht zurück noch Jahre später. Und so sagt Gott, so will ich dich trösten. So jemand will ich für dich werden. Ich möchte dich in meinen Arm nehmen. Ich möchte dich an mich drücken. Ich möchte sagen, schau mal, so viel bist du mir wert. Ich bin dir ganz nahe. Und dann sind wir plötzlich wieder in der Weihnachtsgeschichte, da wo wir doch gerade herkommen, aus dem Advent, haben wir das nicht immer gehört? In Jesus kommt uns Gott nahe. In Jesus kommt Gott zu uns. Jesus ist dieser ausgestreckte Arm Gottes, den er um uns legt in seiner Liebe, mit dem er uns an sich drückt und sagt, schau, so lieb habe ich dich. Deine Situation ist mir nicht egal. Ich komme, du bist mein Kind. Ich nehme dich zu mir, möchte zeigen in Jesus, schau allein an dieses Kreuz und schau, wie sehr ich dich lieb habe. Und in diesem, dieser Jesus ist bei dir durch den Heiligen Geist und immer wieder neu möchte ich dir zeigen, ich liebe dich so sehr. Gott will mich trösten, Gott ist mir ganz nahe. Und dann gehört natürlich die dritte Dimension dazu, die allein verständlich wird, wenn wir begreifen, in welchem großen Rahmen dieses Trostwort steckt. In dieser Prophetie, die eben drüber rausgeht über unsere aktuelle Situation, die ja reingeht in die Zukunft, die uns immer wieder daran erinnert, eines Tages kommt dieses neue Jerusalem. Eines Tages, da wird der Tag kommen, wo sich auch meine Situation grundlegend ändern wird. Eines Tages wird Gott kommen und alles neu machen und alle Tränen abwischen und alles Leid wegnehmen. Eines Tages wird es mir grundlegend gut gehen. Völlig ungetrübter Friede wird mein Leben erfüllen. Eines Tages werde ich keinen Trost mehr brauchen, sondern werde ich getröstet sein, dauerhaft. Die Sklaven damals haben gesungen, "Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home." Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind, weit weg von zu Hause. Aber weil sie ja ihre Lieder über ihren Glauben gesungen haben und darüber, wie der ihnen Hoffnung und Trost gibt, gehört zu diesem Lied ein zweiter Vers, der heißt, "Sometimes I feel like I'm almost gone way up in the heavenly land." Das heißt, manchmal fühle ich mich schon, wie wenn ich fast in das himmlische Land gegangen wäre. Die traurige Realität hat dann immer wieder zurückgebracht auf den Boden. Da bin ich noch nicht in diesem himmlischen Land. Das neue Jerusalem ist noch nicht da. Gott hat noch nicht diesen unendlichen Frieden geschaffen. Aber die Hoffnung ist immer da. Ich weiß, auch wenn ich jetzt hier manchmal mich untröstlich fühle, eines Tages kommt Gott und erwischt alle Tränen ab. Und diese Hoffnung ist Teil dieses Trosts, den Gott mir zuspricht in Jesus Christus. Ich will euch trösten, sagt Gott, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Vielleicht hast du ja ganz am Anfang von diesem Jahr 2016 schon Dinge, wo du sagst, ich brauche Trost. Ich fühle mich so allein. Das macht mir so Schwierigkeiten. Gott sagt heute Morgen zu dir, komm in meine Arme. Komm nachher an meinen Tisch und lass dich ansprechen von meiner Liebe. Ich möchte dich heute Morgen trösten, ganz nah bei dir sein. Du sollst meinen Atem, du sollst meine Liebe spüren können heute Morgen. Vielleicht kommt ja aus 2016 was. Und ja, ich betone es immer wieder, diese Losungsverse, die sind kein Orakel für die Zukunft. Das muss nichts aussagen über das, was 2016 passiert. Aber ich kann trotzdem mit Sicherheit voraussagen, dass nicht für jeden von uns das ganze Jahr nur aus ungetrübter Freude bestehen wird. Da muss man kein Prophet sein, um das zu wissen. Dann sagt Gott dir heute am Anfang dieses Jahres schon, egal was kommt, komm zu mir. Ich will dich trösten. Ich will dich im Arm halten, vielleicht schon bevor überhaupt was passiert. Du darfst ganz nahe bei mir sein. Und die letzte Sache liegt mir einfach noch auf dem Herz heute Morgen. Gott gebraucht dieses Bild von dieser Mutter, das vielen von uns so vertraut ist. Aber ich weiß auch, dass es in unserer Zeit Mütter gibt, die das nie so konnten, dieses Trösten. Wo vielleicht dieses Urvertrauen gar nie entstanden ist. Wo du dich nicht dran erinnern kannst, wie schön das war im Arm der Mutter. Weißt du, dann sagt ja Gott heute Morgen nicht zu dir, weißt du, ich bin so wie deine Mutter. Wo du sagst, oh je, bloß nicht. Ja? Sondern dann sagt der Gott genau das Gegenteil. Dann sagt er doch, ich kann für dich so werden wie die Mutter, die du nie gehabt hast. Ich kann dich so in den Arm nehmen, wie du es vielleicht immer gewünscht hättest, dass deine Mutter das tut. Ich habe auch das gesehen. Ich lasse dich nicht alleine. Auf mich kann man sich verlassen. Ich bin dir ganz nahe. Lass uns zu diesem Gott kommen. Wir wollen Zeit nehmen zum Gebet, Zeit nehmen, unser Herz zu öffnen heute Morgen vor Gott. Und wenn wir jetzt gleich Lieder singen, wenn unser Lobpreisteam nach vorne kommt, Wenn wir gleich Gelegenheit haben, mit ihm zu reden, dann red doch mit ihm über Dinge, die dich belasten, über Dinge, wo du Trost brauchst, über Dinge, die dich beunruhigen, über Dinge, wo du einfach mal in seinem Arm drüber reden möchtest heute Morgen. Und dann komm und lass dich ansprechen, lass dich packen von diesem Gott, der so viel Liebe für dich hat heute Morgen. Wenn du Gott heute Morgen mit deinen eigenen Worten was sagen möchtest, wird dazu Gelegenheit sein. Wenn du möchtest, dass jemand mit dir betet, wird dazu natürlich auch Gelegenheit sein. Wir haben ja sonst immer unser Gebetsteam, das dort hinten gerne auch mit Leuten betet während dieser Anbetungszeit. Ich denke, das brauchen wir heute Morgen nicht nach dort hinten verschieben, sondern wer möchte, dass gern mit ihm gebetet wird, darf gerne auch einfach hier in die Mitte kommen während dieser Zeit. Und wir möchten da einfach mit dir beten und auch nachher am Tisch wird da noch Gelegenheit sein dafür. Aber lasst uns einfach Zeit nehmen, Gott Antwort zu geben heute Morgen.